Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Sie haben es gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Heute ist der internationale Safer Internet Day. Ein Tag, der daran erinnern soll, wie wir für mehr Sicherheit, mehr Respekt und aber auch für mehr Selbstbestimmung im Netz sorgen können. Wo aber anfangen bei diesem Riesenthema? Das genau besprechen wir gleich hier im Kompressor. Trollarmeen und Desinformation, Hasskommentare oder Internetsucht, die Schattenseiten der schönen neuen digitalen Welt werden uns täglich bewusster. Jedes Jahr im Februar wird der Safer Internet Day begangen und zwar weltweit in rund 180 Ländern. Dieser ursprünglich von der Politik initiierte Aktionstag wirbt für mehr Sicherheit, für mehr Respekt und für mehr Kompetenz im digitalen Raum. Was für ein sicheres Internet unerlässlich ist, das genau bespreche ich jetzt mit Björn Staschen. Er ist Journalist und Geschäftsführer der gemeinnützigen Initiative Safe Social und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Viele denken ja bei Safer Internet vielleicht erstmal so an Passwörter, an Virenschutz. Aber warum greift das zu kurz?
Weil das Internet ja mittlerweile in so viele Lebensbereiche eindringt und so viel in unserem Leben beeinflusst, dass Sicherheit eben auch viel mehr dieser Bereiche betrifft. Bin ich eigentlich noch sicher im Internet, wenn jemand wie Elon Musk sich in unsere Wahlen einmischt? Bin ich eigentlich sicher im Internet, wenn ich all meine Daten preisgebe? Bin ich sicher im Internet, wenn ich beschimpft, beleidigt werde? Es hat so unendlich viele Dimensionen. Und deswegen, glaube ich, greift es zu kurz, wenn man sich nur einen neuen Passwortmanager runterlädt.
Und was würden Sie sagen, was ist aktuell eines der größten Risiken, vielleicht das größte Risiko, wenn wir über Sicherheit im Netz sprechen?
Für den Einzelnen ist die größte Gefahr aus meiner Sicht die Abhängigkeit, in die wir geraten, insbesondere auf Social-Media-Plattformen, die es genau darauf angelegt haben. Die EU-Kommission hat ja gerade ein Verfahren eröffnet gegen TikTok, gegen abhängig machende Mechanismen, die ja ganz bewusst so programmiert sind, dass vor allem junge Menschen stundenlang auf diesen Plattformen unterwegs sind und am Ende auch Gesundheitsfolgen in Kauf nehmen müssen. Wenn man etwas größer guckt, dann glaube ich, ist das größte Problem, dass mittlerweile einige wenige weiße Milliardäre bestimmen, wer wann was wo sieht auf der Welt und unsere Welt dadurch weniger vielfältig, am Ende weniger demokratisch, weniger schön, weniger lustig wird.
Und wer, würden Sie sagen, trägt aber jetzt die Hauptverantwortung für ein sicheres Netz? Also sind es wir Nutzer, wir Nutzerinnen, sind es diese Plattformen oder ist es die Politik oder alle gleichzeitig?
Ja, leider, ne? Schade, die Antwort ist immer, am Ende sind es doch alle. Mhm. Wir Verbraucher können auf der einen Seite schon mal richtig viel tun und für uns selbst sorgen. Das heißt, wir können uns um einen E-Mail-Anbieter kümmern, bei dem wir eben nicht mehr all unsere Daten preisgeben wie bei Google. Wir können uns um einen Messenger kümmern, bei dem wir mit Opa, Oma und Handballverein im Kontakt sind, beispielsweise Signal, und eben nicht wie bei WhatsApp alle unsere Daten preisgeben. Aber genauso muss die Politik auch ran. Tut sie jetzt so langsam auf europäischer Ebene, das TikTok-Verfahren habe ich erwähnt. Wollen wir wirklich Monopole ertragen auf einem Markt, auf dem wir uns Meinungen bilden? Und an der Stelle, glaube ich, muss Politik auch diese Privilegien, von denen diese Big-Tech-Konzerne profitieren, dringend hinterfragen. Es kann ja nicht sein, dass ein Meta-Konzern deutlich weniger reguliert ist als ein deutscher Zeitungsverlag. Das ist ja schlichtweg nicht gerecht, obwohl er doch massiv Meinung beeinflusst. Und dann sind es am Ende auch die Konzerne. Ja, natürlich. Hätten die verantwortungsbewusst ihre Instrumente eingesetzt, dann hätten sie eben auch keine abhängig machenden Mechanismen reinprogrammiert. Natürlich können auch die Konzerne selber was tun.
Wenn wir jetzt aber auch nochmal bei jedem Einzelnen von uns landen, und da wird ja auch immer viel über Medienkompetenz gesprochen, vielleicht jetzt nochmal Medienkompetenz jenseits von, ich versuche mich mehr zu beschränken oder ich muss auch nicht alles glauben. Wenn wir über Medienkompetenzen sprechen, heißt das schon aber ja auch zu lernen, bewusst mitzumischen. Also zum Beispiel auch zu lernen, die Klaviatur von vielleicht TikTok zum Beispiel zu spielen, anstatt das Feld nur radikaleren Kräften zu überlassen, oder?
Auf der einen Seite, glaube ich, kommen wir heute nicht so recht, wenn wir die Meinungsbildung auf diesen Plattformen nur einigen Radikalen an den Rändern überlassen. Insofern, wir haben vor 15 Jahren Entscheidungen getroffen, die heute bedingen, dass wir auch da sind und uns darum kümmern, so gut es geht, dass eben Diskussionen da auch noch stattfinden. Obwohl wir auch wissen, dass jedes Argument der Mitte im Algorithmus deutlich seltener ausgespielt wird. Also es ist ein aussichtsloser Kampf und deswegen müssen wir auf der anderen Seite eben Alternativen stärken. Und da kann jeder Einzelne, glaube ich, im Kopf runter vom Sofa etwas weniger Bequemlichkeit, wenn wir Entscheidungen über unser digitales Leben treffen, über die nächste App, die wir installieren, über die nächste Elterngruppe, die wir einrichten, über den nächsten Messenger. Ich glaube, wir müssen es uns etwas unbequemer machen und überlegen, welche Entscheidung genau treffe ich denn jetzt eigentlich? Und dann, wenn ich mich auf den Weg zu diesen Alternativen mache, dann stelle ich oftmals fest, ach, die sind ja auch ziemlich gut. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur noch Schwarz-Weiß-Ziffern auf dem Bildschirm habe und es keinen Spaß mehr macht. Nö, die machen genauso Spaß. Der Wechsel ist manchmal mühsam, danach geht's aber auch wunderbar weiter.
Und Herr Erstaschen, wenn wir es jetzt nochmal konkret machen, wenn Sie jetzt jeder Hörerin, jedem unserer Hörer vielleicht heute an diesem Tag nur eine Sache mitgeben könnten, welche wäre das?
Künftig an jedem ersten Sonntag im Monat mit einem Dienst auf die gute Seite wechseln. Vielleicht für den nächsten ersten Sonntag im Monat einfach mal den Messenger vornehmen und Signal installieren. Und danach vielleicht mal einen Monat später den E-Mail-Anbieter wechseln. Aber immer wieder, und in unserem Fall sind es alle 4 Wochen, zu denen wir zu diesem digitalen Unabhängigkeitstag aufrufen, einmal im Monat einen digitalen Dienst wechseln. Dann ist es gar nicht so schwer und es macht auch total viel Spaß, so eine entspannte Rebellion und man ist auch nicht allein. Es gibt Hilfsveranstaltungen vor Ort. Das würde ich wirklich jedem nahelegen. Einfach mal ausprobieren, weil es macht auch echt Bock.
Sagt Björn Staschen von der Initiative Safe Social. Wir haben heute gesprochen über ein sichereres Internet anlässlich des Safer Internet Days, der in 180 Ländern begangen wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und schönen Tag für Sie.
Gerne, danke.
Mode und Games, das sind längst keine getrennten Welten mehr. Firmen wie Louis Vuitton, Balenciaga oder Gucci, die vertreiben schon seit Jahren Mode auch auf Gaming-Plattformen. Kooperationen wie diese scheinen sich für alle Beteiligten zu lohnen und es zeichnen sich noch weitere gemeinsame Entwicklungen ab. Digitale Mode ist weiter auf dem Vormarsch und das nicht ohne Bedenken des Verbraucherschutzes. Unser Kollege Kolja Unger hat sich für uns auf den digitalen Laufsteg gewagt.
Ein Avatar mit Sonnenbrille tanzt im Tiger-Einteiler zum Song French Connection von BFR&D. Ein anderer mit Mopsgesicht trägt einen weißen Hoodie mit der Aufschrift Fortnite by Balenciaga. Die Luxusmarke bewirbt hier eine besondere Kollektion. Neue Skins, also für Avatare designte Looks. Premium-Skins wie von Balenciaga liegen bei 1.500 bis 1.800 V-Bucks, dem Fortnite-Spielgeld. Umgerechnet sind das um die 15 Euro. Und auch wenn man nach dem Kauf nichts in den Händen hält, sind erstaunlich viele Leute bereit, dafür zu bezahlen. Skins und andere kosmetische Items sind die wichtigste Einnahmequelle auf Fortnite. Das Entwicklerstudio Epic Games setzt mit In-App-Käufen wie diesem mehrere Milliarden Euro pro Jahr um. Bei der Kooperation schielt Balenciaga mit seiner Kollektion allerdings nicht nur auf diese Einnahmen, meint Kostas Kazantzis vom London College of Fashion.
Es gab auch ein mit den Skins verbundenes physisches Produkt, das ganz schnell ausverkauft war. Die Marken versuchen im Gaming eine Welt hinter ihren Produkten zu erschaffen und diese dann später zu vertreiben.
Gerade die großen Online-Spiele wie Fortnite oder Gaming-Plattformen wie Roblox bieten hierfür ein enormes Potenzial. Da wäre etwa Nike Land, eine virtuelle Markenwelt innerhalb von Roblox. Hier kann man Minigames, Sport-Challenges und digitale Sportware kaufen. Gleichzeitig bewirbt Nike seine echten Sneaker an jeder Ecke.
Gaming heißt heutzutage Community. Wir besuchen Konzerte auf Fortnite. Wir demonstrieren auf Roblox. Und Mode spielt darin eine große Rolle, um die eigene Identität innerhalb dieser Community zum Ausdruck zu bringen. Das hat einen enormen Wert für diese Marken. Games als Storytelling-Plattformen.
Mode ist Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit, von Status, von scheinbarer Individualität. Aber sie lebt auch durch die Stoffe und wie sie sich anfühlen. Etwas, was Skins nicht leisten können. Noch nicht.
Es braucht noch ein wenig Forschung, um digitale Schnittstellen für den Tastsinn zu ermöglichen, mit denen man unmittelbar und realistisch etwas fühlen kann. Genau das versuche ich in meiner Arbeit ins Digitale zu übertragen und weiter auszubauen.
Nun könnte man sagen, fair enough, Balenciaga und Co. zumindest digital zu erschwinglichen Preisen. Luxus für alle. Klingt demokratisch und es entsteht auch nicht so viel Müll wie bei physischer Mode. Alexander Wahl vom Europäischen Verbraucherzentrum sieht in diesem Geschäftsfeld allerdings andere Probleme für die Kunden.
Verbraucher kennen das, wenn sie online Waren bestellen, gibt es ja dieses 14-tägige Widerrufsrecht. Bei rein digitalen Inhalten ist es in den meisten Fällen so, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich ihn habe, kann ich quasi anschließend nicht mehr widerrufen, weil dieses Widerrufsrecht vorzeitig erlöscht.
Außerdem werden die Produkte oft in Bundles oder sogenannten Lootboxes, also Paketen mit mehreren Produkten und digitalen Wundertüten verkauft. Da weiß man nie, was man genau kriegt. Das Europäische Parlament sorgt sich deswegen um den Jugendschutz. Es hat die EU-Kommission aufgefordert, zu prüfen, ob solche Geschäftspraxen nicht einheitlich als Glücksspiel zu bewerten sind. Mode im Gaming. Das scheint aktuell ein schmaler Grat zwischen technischen Innovationen und zweifelhaften Geschäftsmodellen zu sein. Bei all der erhofften Kundenbindung dürften sie nicht gerade zum guten Ruf der Marken beitragen. Insbesondere, wenn sie so wenig zum Spiel passen wie Comic-Skins zum Weltkriegsshooter Call of Duty.
What the hell?
Ihre Cartoons und Karikaturen erscheinen unter anderem im Stern, in der Taz, bei Spiegel Online, in der Süddeutschen Zeitung oder auch in der Titanic oder im Eulenspiegel. Jetzt hat Bettina Bexte ihren ersten Comic veröffentlicht. In allem ein Stück zu Hause heißt der Band und er porträtiert 5 Menschen mit Migrationsgeschichten. Und zwar Menschen, die sich jeder und jede auf ihre Art eindrucksvoll in unserer Gesellschaft engagieren. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt in der Leitung ist. Hallo Bettina Bexte.
Hallo.
Ich muss erst mal fragen, Sie sind ja eigentlich eben für Cartoons und Illustrationen bekannt. Wie kam es zu dem Entschluss, mit In allem ein Stück zu Hause jetzt eine Graphic Novel zu machen?
Ja, das ging eigentlich in der Corona-Zeit los, als auf einmal alles anders war. Also erst war es ein wunderbares Feld für Cartoons, weil allen Leuten ging es gleich und alle hatten irgendwie auf einmal die gleichen Probleme. Und dann war da ja so viel Zeit und auch irgendwie alles, ja, wie gesagt, alles lief anders. Man hatte auch Geldprobleme und so. Und ich dachte, ich probiere mich einfach mal am Comic zeichnen. Das wollte ich schon immer. Und ich hatte 2 Nachbarinnen, die gibt es leider nicht mehr hier. Die haben über mir gewohnt und für die habe ich eingekauft. Mhm. Die sind ziemlich cool mit der Situation umgegangen, ehrlich gesagt, weil die haben irgendwie mindestens 2 Kriege erlebt und die hat das nicht umgehauen, was für uns alles so neu war. Und dann habe ich einfach so einen Kurzcomic über die beiden gemacht und danach auch einen Trickfilm. Und dann habe ich weitergemacht mit meiner Tante, weil ich dachte, wenn ich tut mir leid, das hat doch nicht geklappt, dann ist sie mir nicht böse. Dann kann ich ein bisschen ausprobieren. Genau. Und dann war irgendwie ziemlich schnell der Fokus auf Menschen, die aus anderen Ländern kommen und sich hier ehrenamtlich für uns alle einsetzen.
Da wollte ich nochmal fragen, wo haben Sie denn diese Protagonisten eigentlich gefunden? Also kannten Sie die ohnehin schon? Haben Sie die gezielt gesucht? Wie kam diese Auswahl zustande?
Ja, nee, das war eine Mischung. Also Misha, der auch im Buch ist, das war quasi meine 2. Geschichte dann, also die erste, die im Buch ist, das war ein Kollege und Freund meines Vaters, den kannte ich schon als Kind. Und der war halt beim Stern Fotograf und hatte so einen schönen ungarischen Akzent, der hinreißend klang und der konnte so lustig erzählen auch. Und der hat halt nach seiner Tätigkeit für die Obdachlosen in seinem Viertel gekocht. Den habe ich einfach angesprochen und habe gefragt, ob er mir mal seine Lebensgeschichte erzählen würde. Und das hat er gemacht. Und bei dem war aber tatsächlich so ein bisschen, also was heißt die Schwierigkeit? Ich habe mich gefragt, schaffe ich es, dieses tolle Erzählen dieses Mannes und diesen, also den Akzent kriegt man ja nicht rüber, aber auch wenn jemand mit Händen und Füßen toll erzählen kann, dann ist das schwer, das umzusetzen in Text und Bild. Also ich war mir nicht klar, ob da nicht alles verloren geht. Es war so ein bisschen so eine Herausforderung.
Vielleicht kann ich kurz in die Kritikerinnenrolle schlüpfen und sagen, ganz und gar nicht. Und überhaupt hat mich dieser Comic wirklich, man muss sagen, buchstäblich zu Tränen gerührt. Und das geht ehrlich gesagt schon los bei der ersten Geschichte. Die handelt von Dila Kizikyol, ehemalige Boxweltmeisterin. Und jetzt trainiert sie Frauen mit Parkinson. Vielleicht noch mal ganz kurz, was hat sie an deren Geschichte so besonders beeindruckt?
Ich habe von ihr gehört und habe gedacht, boah, die möchte ich, also das finde ich so toll, was die macht. Und die kannte ich halt nicht vorher. Und ich frage sie einfach. Und ich bin eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch sonst, der so ein bisschen, ja, ich probiere es einmal und wenn es keine Antwort gibt, dann halt nicht. Aber bei der, die habe ich so richtig angebaggert, muss ich sagen, weil ich das, also ich habe mich dann mehrmals gemeldet und sie hat mir später auch gesagt, weißt du, warum ich mitmache? Weil du so hartnäckig warst. Das fand ich irgendwie sehr lustig, weil das ist eigentlich gar nicht meine Art. Aber da wollte ich wirklich alles versuchen, weil mich so beeindruckt. Die hat eine wahnsinnige Lebensfreude und Kraft und kann so toll andere Leute motivieren. Also ich war ja auch dann beim Training dabei, wie sie das mit den Frauen mit Parkinson macht. Und das ist so eine ganz eigenartige, schöne Atmosphäre da, weil es wird ganz viel gelacht. Und man kann halt keine Fehler machen da bei diesem Training. Es wird viel gelacht und die Frauen haben Spaß. Und allein das ist ja schon mal etwas, was jedem gut tut und womit sie alle irgendwie kriegt.
Mich hat an Dilas Geschichte auch so beeindruckt, wie sie sich selbst ja nach gerade hochgeboxt hat, wie sie selbst auch lange wenig erfolgreich war in der Schule, nicht so ein Senkrechtstarter und dann über das Boxen ja so wirklich ihrs gefunden hat. Interessanterweise sind es ja gerade Menschen, die von der Gesellschaft mitunter benachteiligt oder auch an den Rand gedrängt wurden, die sich jetzt hier in ihrem Buch ja auch besonders stark für das Gemeinwohl einsetzen. Haben Sie eigentlich vielleicht während der Arbeit am Buch so eine These entwickelt, woran das liegt?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, dass man selber weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Sachen nicht schafft, wenn man benachteiligt ist. Also nochmal kurz zurück zu Mischa, der ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hat als Automechaniker gearbeitet und der hat auch immer wieder gesagt, ich weiß, wie das ist und ich weiß auch, wie das ist, wenn man auf der Straße lebt und nichts hat. Ich kann an diese Menschen nicht vorbeigehen. Und bei Dilla, ja, Dilla hat halt das Scheitern von Anfang an gelernt und die weiß genau, wie sich das anfühlt und die weiß auch, wie man da wieder rauskommt. Ich glaube, das ist der Punkt. Die hat gelernt, sich selber zu motivieren. Die hat ihren Sport gefunden und die, also irgendwie ist es ihre Lebensaufgabe, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie das anderen Leuten vermitteln möchte.
Was denken Sie, was jetzt dieses Medium Comic gerade beim Hinblick auf diese Lebensgeschichten erzählen kann, was ein normaler Text so vielleicht eben nicht transportieren könnte?
Ja, ich glaube, das Bild spielt halt eine ganz zentrale Rolle und die auch anders, die einen Menschen anders erfahrbar machen. Also es gibt noch einfach so eine andere Ebene dazu, die einen vielleicht auch dann mehr anspricht auf der Gefühlsebene.
Und wie haben eigentlich die 5 Menschen reagiert, deren Leben Sie hier porträtiert haben? Also hatten die möglicherweise sogar ein bisschen Mitspracherecht bei der Entstehung?
Auf jeden Fall. Also es gab ein Interview, dann also ein erstes Interview, dann habe ich Skizzen gemacht, dann bin ich wieder hin mit den Skizzen und dann gab es natürlich auch teilweise lustige Situationen, weil ich habe das aufgezeichnet, die Bilder, die ich im Kopf habe. Bei Mischa zum Beispiel, er hat von einem Leichenwagen berichtet. Ich habe so ein schönes Auto rausgesucht und es stellte sich raus, es war eine Kutsche. Oder ich habe ihn als Kind natürlich wie alle Kinder mit Schuhen gezeichnet, weil ich dachte, ja klar, natürlich alle haben Schuhe an. Und er hat gesagt, nee, wir hatten einfach ein Paar, was wir wechselnd benutzt haben. Wir haben uns das geteilt. Gerade bei ihm hatte ich halt eigentlich keine Ahnung, wie er aufgewachsen ist. Und dann hat man sich so langsam rangetastet, bis es stimmte. Also bis diese Menschen auch gesagt haben, ja, das kommt hin mit der Geschichte.
Wie würden Sie sagen, wie blicken eigentlich Ihre Protagonisten, wie blicken Sie auf die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland? Schwingt das in diesen Geschichten auch mit?
Ja, es ist auf jeden Fall mir ein Riesenanliegen, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen. Und es gibt ja so viele Menschen, von denen man gar nicht weiß. Über die habe ich irgendwie erfahren, die waren auch schon in der Presse und so. Aber es gibt so viele Menschen, die machen einfach. Die bringen sich ein, die helfen anderen. Und für die ist es einfach normales Leben, das zu tun. Und gerade jetzt ist es irgendwie in dieser Zeit, wo alles sich abschottet und wo es heißt, sie sollen doch zurückgehen und so. Es ist, ich kann das ehrlich gesagt, ich mache mir große Sorgen, ich kann das kaum aushalten. Und ich finde, wir sollten einfach die Augen aufmachen und gucken, was wir an diesen Menschen haben.
In allem ein Stück zu Hause von Bettina Bexte. Erschienen ist der Band im Avant Verlag. Er hat 176 Seiten und kostet 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und für alle Hörerinnen und Hörer in Hamburg sei noch gesagt, heute Abend ist die feierliche Buchpremiere und zwar im Comicladen Petit Camille in Ottensen und zwar um 19 Uhr.
Das Lesen der anderen.
Das Comicmagazin Strapazin erscheint vierteljährlich in der Schweiz und ist unter Comicfans so schon lange Pflichtlektüre. Die neueste Ausgabe trägt die Nummer 161 und einen bemerkenswerten Titel. Umsturz heißt das Motto diesmal und mit Fug und Recht lässt sich sagen, so explizit politisch war das Strapazin noch nie. Wir sprechen dazu jetzt mit dem Comiczeichner Nando von Arp, der diesmal gemeinsam mit Claudio Barandun verantwortlicher Herausgeber war. Herzlich willkommen im Kompressor, Herr von Arp.
Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Sie müssen uns erstmal von der Genese dieses Heftes erzählen. In welcher Verfassung befanden Sie sich beide, als Sie am Anfang dieser Ausgabe standen?
Ja, wir waren frustriert und ja, wir fühlten uns machtlos so mit der allgemeinen Situation in der Welt. Und es war dann irgendwie so recht schnell klar, dass es etwas Politisches sein wird oder etwas um Machtlosigkeit oder Wut oder so etwas in diese Richtung gehen könnte.
Und jetzt spricht dieses Editorial diesmal bereits Bände, was Ihre Wut, Ihren Furor betrifft. In genau dieser Emotionalität haben Sie dann Künstlerinnen und Künstler für das neue Heft angefragt und Sie haben da eine interessante Erfahrung gemacht. Dieses Gefühl der Wut scheint im Comic-Milieu nicht besonders, sagen wir, gepflegt zu werden. Ist die Comic-Szene vielleicht zu zahm?
Teilweise, also vielleicht die alternative Comic-Szene und das Strapazin, das bewegt sich ja immer so an der Peripherie vom Comic und also wir verstehen uns als avantgardistisches Magazin und so in der alternativen und Indie-Comic-Szene scheint es so, als wären die Leute sehr zahm oder halt vielleicht zu liebevoll mit dem Ganzen. Das hat uns eigentlich auch Hoffnung gegeben, weil irgendwie noch Liebe bleibt in dem allem so.
Auch und Trost. Ich fand auch einfach interessant, diese Waffe des Humors. Also dass man schon den Eindruck hat, hier wird einfach ganz, ganz anders reagiert, nämlich mit viel, viel Humor, der dann wiederum auch wirklich viel Trost spenden kann. Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel, nämlich das der Zeichnerin Katharina Kuhlenkampf. Was erzählt da Ihr Comic von den drei Grillen und einem Maulwurf?
Ja, da geht es um den Umsturz und wie man ihn herbeiführen kann. Und auch um, also sie war eigentlich am explizitesten jetzt damit, dass sie etwas zerstört oder etwas zerstören will. Und das ist einfach sehr, sehr lustig, in welcher Form sie all diese kapitalistischen Statussymbole und Markennamen einbindet in diesen Comic und ja, sich auch darüber lustig macht, aber auch über die ProtagonistInnen, die so ein bisschen verzweifelt probieren, irgendwie den Kapitalismus zu stürzen, aber trotzdem ChatGPT fragen müssen, wie das geht.
Spannend auch.
Mein Favorit in diesem Comic ist das Panel, wo sie mit Golfschlägern Stanley Cups abschlagen. Also falls man sich Stanley Cups kennt in Deutschland.
Ich glaube nicht. Vielleicht können wir das doch nochmal ganz kurz. Ich persönlich, vielleicht können Sie doch noch mit einem kurzen Satz ausführen, was das ist für alle die, die es nicht wissen.
Ja, Stanley Cups sind so ein bisschen ein Symbol für den Spätkapitalismus, die Laziness, die Faulheit und die... Irgendwie ist das so ein Statussymbol geworden, vor allem in den USA, so eine möglichst große Trinkflasche zu haben. Ja.
Sehr spannend fand ich auch den Prolog von Joachim Drescher. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz schildern, wer ist Joachim Drescher und warum wollten Sie diesen Prolog?
Ja, es war mir jetzt persönlich einfach ein sehr großes Anliegen, irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten, weil ich bin schon lange Fan von seiner Arbeit. Er macht auch Graphic Novels, die wunderbar sind. Motel Universe heißt die Serie. Und ja, da es mein erstes Heft war, wollte ich natürlich klotzen irgendwie mit Beiträgen von Leuten, die ich einfach schon lange lieb. Also ich bin großer Fan von seiner Arbeit und wir wollten dann mit ihm was machen, das wie, also er hat wie einen Prolog im Heft, der so ein bisschen dystopisch darstellt, wie das jetzt im Moment ist oder wie es bald sein könnte. Er nennt seinen Stil kapitalistischer Realismus. Also er macht eigentlich Kapitalismuskritik in seinen Bildern und das sind jetzt nicht per se Comics, sondern es sind eigentlich narrative Illustrationen, die wir dann so als Prolog genutzt haben.
Und jetzt gibt es ja aber nicht nur Comics, sondern auch diverse Texte in dieser Ausgabe. Auch doch wahrscheinlich sehr viel mehr als sonst üblich, oder? Warum?
Ja, weil wir wollten eigentlich, dass das Ganze auch so ein bisschen wie ein Manifest daherkommt und wir hatten wie das Bedürfnis, dass vielleicht noch Leute, die aus dem geschriebenen Wort mehr rauskommen, irgendwie das Ganze noch in irgendwie einen Kontext setzen und da essayistisch oder auch ein bisschen mehr theoretisch dazu schreiben.
Die neue Ausgabe des Magazins Strapazin trägt den Titel Umsturz, 23 Beiträge, sowohl gezeichnete als auch geschriebene, vereint dieser Band und Nando von Arp ist einer der Herausgeber. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen vielmals.